Deutschlandfunk. Der Tag.
Donald Trump hat mal wieder etwas gemacht, was sich seine beiden Amtsvorgänger Bush und Obama nicht getraut haben. Er hat den wichtigsten General des Iran, Qasem Soleimani, töten lassen, per Drohnenangriff. Und jetzt fürchten viele eine Eskalation im Nahen Osten. Zum Beispiel Alexander Graf Lambsdorff, Außenpolitik-Experte der FDP im Bundestag, heute bei uns im Deutschlandfunk.
Niemand kann ein Interesse an einem großen regionalen Krieg haben, der unter Umständen Saudi-Arabien mit einbeziehen würde, aber eben auch Israel massiv in Mitleidenschaft ziehen würde. Also mit anderen Worten, wir haben eine wirklich dramatische internationale Lage.
Aber welche Hebel hat der Iran, um zurückzuschlagen? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über Leipzig, Connewitz und die Frage, ob es dort ein Problem mit Linksextremisten gibt. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 3. Januar 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Carsten Kühntop, unser Nahost-Korrespondent, ist jetzt in der Leitung. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Die USA haben also den hochrangigen General Qasem Soleimani getötet mit einem Drohnenanschlag, als er den Irak gerade besucht hat. Reden wir erst einmal über ihn. Wer war dieser Qasem Soleimani?
Qasem Soleimani war Kommandeur der Al-Quds-Brigaden. Das ist eine Eliteeinheit der Revolutionsgarden im Iran, die vor allem betraut ist mit Auslandseinsätzen, also offenen und verdeckten. Zu den Aufgaben von Soleimani und seinen Al-Quds-Brigaden gehört es außerdem, die Beziehungen zu pflegen zwischen Teheran und bestimmten nichtstaatlichen Akteuren in der Region, wie beispielsweise der Hisbollah im Libanon oder den Houthi-Rebellen im Jemen. Er war auch derjenige, der in Syrien den Einsatz ausländischer schiitischer Milizionäre koordinierte, die für Bashar al-Assad, den syrischen Präsidenten, kämpften.
Also ohne Frage ein wichtiger Mann. Jetzt habe ich Überschriften gelesen über ihn. Da wird er als der heimliche Kriegsherr des Iran beschrieben, quasi verantwortlich für mehr oder weniger jede Intervention der letzten Jahre. Ist das korrekt oder ist das dann doch ein bisschen übertrieben?
Qasem Soleimani war direkt Ali Khamenei unterstellt, dem obersten Führer des Iran. Manche haben deshalb gesagt, dass er die Nummer zwei des Landes war, nicht weniger. Und dass deshalb das amerikanische Attentat auf ihn letztlich einer Kriegserklärung gegen den Iran gleichkommt. Ich denke, dass tatsächlich das Attentat der Amerikaner auf Soleimani wirklich ein Wendepunkt ist, dass jetzt nichts mehr so ist wie vorher. Und wenn man über die Bedeutung dieses Ereignisses reden will, dann kann man, glaube ich, dabei nicht übertreiben.
Dass nichts mehr so ist, wie es vorher war. Was meinst du damit konkret?
In den vergangenen Jahren war das ja so ein bisschen austariert gewesen. Auf der einen Seite die Amerikaner, auf der anderen Seite die Iraner. Beide buhlten, wenn man so will, um den Irak in der Mitte. Seit die Amerikaner aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind und dann zahlreiche Sanktionen verhängt haben, eine Kampagne des maximalen Drucks führen gegen Iran, de facto einen Wirtschaftskrieg gegen das Land führen. Seitdem sind wir in einer Spirale der Eskalation drin, ganz klar. Die Iraner sticheln zurück, wo sie können. Sie können im Irak, weil dort 5000 amerikanische Soldaten stationiert sind. Die sind sozusagen ein direktes US-Ziel vor der iranischen Grenze, wenn man so will. Und ich denke, dass der Irak damit auch zum Schauplatz der Vergeltungsschläge des Iran werden wird.
Also da bist du sicher, diese Vergeltungsschläge, die der Iran ja zumindest schon angedroht hat, die werden jetzt irgendwann kommen in den nächsten Tagen, Wochen.
Naja, die iranische Führung ist, anders als US-Präsident Trump, niemand, der aus der Hüfte mal schnell mit Twitter schießt oder so, überhastet tut, sondern die iranische Führung agiert in der Regel sehr wohl überlegt. Deshalb denke ich, dass die Iraner sich das jetzt erstmal ansehen werden, die Situation so, wie sie sich nach diesem Attentat in der Region jetzt darstellt. Und da wird man sich genau überlegen, was man machen wird. Es kann sein, dass der Iran direkt amerikanische Ziele in der Region angreifen wird. Es wäre denkbar, dass die Iraner Dubai angreifen, auf die Hochhäuser dort schießen. Es wäre aber auch denkbar, dass die Iraner ihre Stellvertreter in der Region nach vorne schicken, also beispielsweise die Hisbollah im Libanon, die dann Raketen auf Israel feuern könnte. Oder die Houthi-Rebellen im Jemen, die dann Saudi-Arabien angreifen könnten. Der Iran hat viele Optionen in der Region, die er zur Verfügung hat. Und man muss sehen, wofür er sich dann letztlich entscheiden wird. Mhm. Aber es wird eine Antwort geben, keine Frage. Dazu war Qasem Soleimani zu wichtig. Und es geht eben auch darum, dass der Iran natürlich nicht das Gesicht verlieren möchte.
Carsten, hier in Deutschland wird natürlich sofort die Frage aufgeworfen, beziehungsweise ist aufgeworfen worden, was ist mit den deutschen Soldaten, die ja Sicherheitskräfte im Irak ausbilden? Ist für die Gefahr jetzt auch größer geworden?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass unmittelbar Amerikaner, amerikanische Staatsbürger im Irak in Gefahr sind. Die US-Botschaft hat ja heute alle US-Bürger dazu aufgefordert, unverzüglich das Land zu verlassen. Man hat den Publikumsverkehr der Botschaft geschlossen. Die Botschaft hat gesagt, US-Bürger sollten sich auch der Botschaft nicht nähern. Das Problem ist, wenn man jetzt als normaler Europäer auf einer Straße unterwegs ist im Irak, wird man vielleicht auch für einen Amerikaner gehalten. Aber unmittelbar bedroht als Deutscher ist man sicherlich nicht.
Mhm. Auf eine Sache möchte ich nochmal zurückkommen. Du hast gerade gesagt, während die Iraner häufig sehr überlegt und durchdacht handeln, schießt Donald Trump häufig aus der Hüfte. Jetzt hat es ja sogar schon unter den früheren Präsidenten Bush und Obama offenbar Überlegungen gegeben, Soleimani zu töten. Beide haben am Ende davon abgesehen, weil sie eben genau das fürchteten, was du jetzt beschrieben hast. Glaubst du tatsächlich, das war ein Schuss aus der Hüfte von Seiten der USA? Von Seiten ganz Donald Trumps?
Ganz schwer zu sagen. Ich kann halt keine Strategie bei der US-Regierung in Sachen Irak erkennen. Präsident Trump kennt keinen der hochrangigen Staatsvertreter im Irak. Er hat weder den Ministerpräsidenten noch den Staatspräsidenten noch den Parlamentspräsidenten jemals getroffen. Ich weiß nicht, was will er hier eigentlich im Irak? Also sollen die Truppen nun raus, sollen sie nicht raus? Momentan schickt er ja eigentlich wieder mehr Truppen hier in die Region. Dabei hatte er seinen Wählern versprochen, die Never-Ending Wars zu beenden sozusagen. Und ich weiß nicht, was es bringen soll, Qasem Soleimani zu töten. Das ist ein, wie Joe Biden richtig gesagt hat, das Werfen einer Dynamitstange in ein Pulverfass sozusagen. Ich kann da keine Strategie erkennen. Die bisherige amerikanische Strategie gegenüber dem Iran, so wie ich sie vorhin beschrieben habe, ist ja eben auch nicht aufgegangen. Der Iran ist ja mitnichten jetzt ungefährlicher sozusagen als früher, sondern er ist viel gefährlicher geworden als früher. Und letzte Woche, Kirkuk am Freitag, Raketenangriffe, 30 Raketen abgeschossen auf einen Stützpunkt, wo amerikanische Soldaten und irakische Soldaten untergebracht waren. Ein amerikanischer Zivilist ist ums Leben gekommen. Also die Iraner sticheln. Das bedroht das Leben von US-Bürgern. Und ich kann nicht erkennen, dass Trump das erreicht, was er vorgibt, erreichen zu wollen.
Jetzt will ich doch noch ein einziges Mal Anwalt der Amerikaner sein, wenn man das so sagen darf. Wenn Soleimani denn so eine wichtige Person war und auch so entscheidend war, schwächt das nicht den Iran? Könnte das nicht eben dazu führen, dass tatsächlich dieses Land aus Sicht der Amerikaner jetzt entscheidend geschwächt ist? Oder ist das Wunschdenken?
Das ist Wunschdenken. Es gibt doch längst Nachfolger. Ich meine, die Iraner haben wenige Stunden gebraucht und dann hat man sofort gesagt, wer jetzt stattdessen die Al-Quds-Brigaden kommandieren wird. Das ging ratzfatz. Ich kann nicht erkennen, dass es den Iran in irgendeiner Form schwächen würde.
Okay, vielen Dank, Carsten.
Bitte gerne.
Ohne Frage, das war schlimm, was dort passiert ist im eher linken Stadtteil Leipzig-Konnewitz. Massive Ausschreitungen in der Silvesternacht und am Ende ist ein Polizist verletzt. Das ist im Groben die Faktenlage, auf die sich alle einigen können, aber das war es dann schon auch. Allein darüber, wie schwer der Polizist verletzt ist, herrscht offenbar Uneinigkeit. Die Polizei hat 4 Haftbefehle erlassen, ermittelt wegen versuchten Mordes und spricht, eine Notoperation an dem Polizisten habe es gegeben. Die Tageszeitung Taz wiederum berichtet unter Berufung auf Klinikreise, es habe lediglich einen Eingriff an der Ohrmuschel des Beamten unter lokaler Betäubung gegeben. Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust hätten nicht bestanden. So, und jetzt geht's wieder los, wie so oft, mal wieder auf Twitter. Die einen sagen, die Polizei habe mit einer unnötig aggressiven Vorgehensweise das Ihrige zur Eskalation beigetragen. Die anderen sagen Frechheit, da werden Täter und Opfer verwechselt. Man müsse jetzt endlich anfangen, die Gefahr des Linksterrorismus ernster zu nehmen und genauso konsequent dagegen vorgehen wie gegen Rechtsextremismus. Zeit also für ein Lagebild jenseits einer eskalierten Silvesternacht. Markus Engert ist Journalist aus Leipzig, arbeitet für die Investigativeinheit des US-Portals BuzzFeed und kennt die Szenen dort. Jetzt ist er mit mir verbunden. Hallo Markus.
Hallo, guten Tag zusammen.
Leipzig-Konnewitz, wie habe ich mir das vorzustellen? Ungefähr wie die Schanze in St. Pauli?
Es ist deutlich, sauberer, klingt jetzt so ein bisschen bürgerlich und despektierlich, aber das ist ein ganz normaler Stadtteil. Da sind Altbauhäuser, die wurden saniert, da sind Kleingewerbe, da gibt es Blumenläden, da gibt es Bäcker, da gibt es Pizzaläden, da wohnen Menschen. Ja, da gibt es auch noch besetzte Häuser. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3, keine Ahnung, das war's. Das ist ein historisch extrem aufgeladener Stadtteil, der sich heute zu einer relativ normalen Wohngegend entwickelt hat. Also mit der Schanze, auf die, glaube ich, das Gleiche zutrifft, hat das auch doch deswegen nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil ich glaube, dass es in Konnewitz vielleicht das UT Konnewitz und das Coney Island gibt, aber schon von denen so eine enorme politische Strahlkraft wie von der Schanze, von der Roten Flora in Hamburg, wahrscheinlich nicht unbedingt ausgeht, schon rein zahlenmäßig nicht.
Aber dennoch hast du gesagt, es ist ein aufgeladener Stadtteil. Also es war ursprünglich mal ein politisch linker, in Anführungsstrichen, Stadtteil, der jetzt gentrifiziert ist, oder wie?
Man wird schon sagen können, dass der Stadtteil heute auch noch tendenziell links ist, auch wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt zum Beispiel, aber er ist nicht linksextrem. Und er ist kein Stadtteil, von dem per se Gewalt ausgeht. Er ist ein Stadtteil, der immer wieder zur Darstellungs- und Schaufläche von Gewalt wird. Das stimmt. Ob man dafür den ganzen Stadtteil verantwortlich machen kann, das ist so eine Frage. Also in Konnewitz wohnen 19.000 Leute und der Verfassungsschutz geht für ganz Leipzig von 250 Linksextremisten aus. Jetzt mal unterstellt, die wohnen alle in Konnewitz, sind das immer noch 250 von 19.000. Und ich finde das schwierig sozusagen, dafür den ganzen Stadtteil dann verantwortlich zu machen, weil dort Spots sind, eine Bühne sind, eine große Kreuzung ist, logistisch, auf der sowas halt immer stattfindet.
Mhm. Aber die Linken und die Linksextremen geben dann in solchen Momenten da den Ton an?
Rechtsextreme gab es in Konnewitz auch, es ist gar nicht so lange her, am 11.06.2016, da sind 250 Rechtsextremisten durch Konnewitz gezogen mit Äxten, mit Eisenstangen, mit Pyro, die haben dort Passanten angegriffen, Läden kaputt gemacht, Autos angezündet, das ist in Deutschland ja ganz besonders aufgeladen, also das war wirklich gefährlich. Am Legida-Jahrestag ziehen 250 Rechtsextremisten durch Konnewitz. Also das findet dort schon auch statt. Es stimmt, dass der Stadtteil tendenziell eine linke Bewohnerschaft aufweist, aber das ist in Deutschland weder was Verbotenes, noch kann man die Leute alle in Sippenhaft dafür nehmen, dass dort Chaoten und Randalierer zu gewissen Terminen sich versammeln, um irgendwie Stress zu machen oder Polizisten anzugreifen. Das ist nicht cool. Das finden die allermeisten Leute, die dort wohnen, aber auch nicht gut. Und wenn man mit den Menschen dort spricht, kotzt die teilweise am meisten an, dass ihr Stadtteil regelmäßig in den Nachrichten, in den Schlagzeilen ist und sie sozusagen sich in Erklärungsnot dafür befinden, für Leute, die dorthin kommen oder auch dort wohnen und Gewalt ausüben. Und ich muss sagen, das kann ich verstehen.
Ja, jetzt wird insbesondere aus bürgerlichen Kreisen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, gemahnt, man muss stärker gegen Linksextremismus vorgehen. Stimmt das? Kannst du das nachvollziehen als Bürger der Stadt Leipzig jetzt gerade?
Das ist natürlich keine falsche Forderung. Also was soll daran falsch sein, gegen Linksextremismus vorzugehen? Ob man stärker gegen ihn vorgehen muss? Ich glaube, da stellt sich automatisch auch immer die Frage, und die wird ja regelmäßig dann auch hervorgeholt, ob man nicht stärker gegen den Rechtsextremismus auch vorgehen müsste, ob der Rechtsextremismus nicht eigentlich die unterschätzte Gefahr ist in Deutschland. Wir haben seit 1990, je nachdem wie man zählt, mindestens, sagt die Bundesregierung, 83. Andere Initiativen sagen, es ist eine dreistellige Zahl an rechten Todesopfern, die Zahl an Recht. Der Linksextremismus nicht ansatzweise. Das ist auch in Sachsen so. Und auch in Sachsen weist die polizeiliche Kriminalstatistik weit über 2000 rechtsmotivierte Straftaten aus und um die 700 links. Also das rein zahlenmäßig ist die Frage beantwortet, ob man das in Intensität sozusagen so misst oder ob man das, was da vorkommt, als Warnsignale lesen möchte, dass gegen den Linksextremismus stärker vorgegangen werden muss. Ich glaube, das ist eine Frage, die ist zu politisch zu beantworten. Nur glaube ich, dass Silvester nicht geeignet ist, um da irgendwie eine Beweisführung zu führen, weil Silvester in Connewitz, das ist eine Folie, vor der wirklich jeder liest, was er dort lesen möchte. Silvester letztes Jahr in Connewitz, da waren irgendwie 1000, also wenn ich das mal erzählen darf, letztes Jahr Silvester in Connewitz, da standen da 1000 Leute und da gab es eine Situation gegen Mitternacht, da wurde ein brennender Müllwagen auf die Kreuzung geschoben. Der stand dann dort und brannte. Und weil in den Seitenstraßen Polizei mit Wasserwerfer und Räumpanzer stand und die Feuerwehr nachvollziehbarerweise an Silvester Besseres zu tun hat, ist die Polizei selbst hingefahren und hat gelöscht. Und dann haben 15 Betrunkene, wie man das so liest, 2-3 Flaschen geworfen, die wurden festgenommen, das war's. In einer Viertelstunde war die Sache erledigt. Dieses Bild des brennenden Müllwagens auf der Kreuzung und der löschenden Polizei ging hoch und runter durch die ganze Republik in den Schlagzeilen, obwohl de facto nicht wirklich was passiert ist. Und das zeigt schon, dass Connewitz eine Folie ist, vor der wirklich jeder liest, was er lesen möchte, obwohl der Stadtteil tendenziell linkslastig, aber deswegen noch lange nicht alle, die dort wohnen, sozusagen Gewalt gutheißt oder Gewalt verübt oder Gewalt provoziert oder Gewalt als legitimes Mittel anerkennt. Das tut der ganz, 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 ganz überwiegende Anteil der Leute, die dort wohnen, eben gerade nicht.
Ja, ich höre jetzt schon daraus, jetzt diese großen Drohszenarien, die jetzt aufgebaut werden, zumindest von Teilen der Bevölkerung, die jetzt auch für übertrieben, was zumindest die Gefahr des Linksextremismus angeht.
Ich habe nicht das Gefühl, dass Linksextremismus in Sachsen, vielleicht sogar in der ganzen Bundesrepublik, zu wenig beachtet wird. Habe ich wirklich nicht. Wenn man sich an 2, 3, 4 größere Ermittlungsverfahren oder auch Prozesse der letzten Zeit irgendwie erinnert, da kann man schon sehen, das ist nichts, worum sich die Strafvermittlungsbehörden nicht kümmern. Und man sieht ja zum Beispiel auch jetzt an dem aktuellen Fall, wir haben 2 Tage später und es gibt Haftbefehle gegen 4 Leute. Das muss ermittelt werden, die gelten als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist, aber es ist nicht so, dass man Menschen nicht habhaft wird. Also es sind 4 Festgenommene da. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Linksextremismus in Sachsen ein unterschätztes Problem ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es ein überschätztes Problem ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Ermittlungsbehörden sich darum nicht kümmern. Ich glaube, die machen eine solide und anständige Arbeit. Und je nachdem, wo man halt so persönlich auch steht, sieht man auf der einen oder auf der anderen Seite immer das größere Problem. Aber das muss man schon auch sagen, rein in Zahlen gesprochen, ist die Frage, was ist aktuell das drängendere Problem, der Rechtsextremismus oder der Linksextremismus, eigentlich ehrlicherweise zumindest für den Stand jetzt hier und heute schon beantwortet. Da muss man sagen, die Zahlen im Bereich des Rechtsextremismus sind die dramatischeren, nicht nur, aber auch wegen der Todesopfer, aber auch ganz allein die reine Zählung in der polizeilichen Kriminalstatistik, PMK.
Ich habe es auch schon gesagt, jetzt wird ja auch die Polizei kritisiert, vor allem die Polizeiführung, die kritisiert wird von einigen Leuten, dass sie im Prinzip die Situation direkt hat eskalieren lassen aufgrund ihres materiellen Auftretens. Das schwingt ja, gerade weil wir uns auch in Sachsen befinden, dann häufig eben der Vorwurf mit, die Polizei wiederum sei, naja, sagen wir mal so, auf einem Auge blind, beziehungsweise ein wenig rechtslastig, um es mal so zu formulieren. Kannst du das nachvollziehen? Ist da was dran?
Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Dazu müsste ich mit viel, viel mehr Polizisten sprechen und die müssten mir ehrlich antworten. Offen gestanden, ich habe meine Zweifel. Es ist auch nichts Verwerfliches, wenn Leute ein bisschen konservativer sind oder vielleicht gerne mehr Ordnung sozusagen haben und gerne nach Anweisungen arbeiten und dass eine Polizei tendenziell eher solche Menschentypen anzieht, scheint mir auch auf der Hand zu liegen. Das ist aber nichts Schlimmes und das macht die Leute noch lange, lange, lange nicht auf dem rechten Auge blind oder zu Rechtsextremisten. Was ich eher das Problem finde, ist, dass meinem Gefühl nach der Diskurs so ein bisschen kaputt geht. Also wenn die Polizei, so wie es sich jetzt darstellt zum Stand, wo wir beide miteinander sprechen, so überzogen kommuniziert, wie sie es wahrscheinlich getan hat. Also es gab wohl keine Lebensgefahr und es gab auch keine Not-OP. Ich finde es schwierig für das gesellschaftliche Miteinander und für den Diskurs und die Debatte, die wir miteinander führen, wenn die Republik 2,5 Tage lang überhitzt miteinander debattiert, weil da falsche Frames, falsche Vokabeln, falsche Begriffe und auch falsche Tatsachendarstellungen eingeführt wurden. Ich finde es auch schwierig, wenn im politischen Raum sozusagen solche Sachen zu einem Mordversuch gemacht werden, wo noch lange nicht ausermittelt ist, was da passiert ist. Ich finde es auch schwierig, wenn der SPD-Vorsitzende Saskia Esken sich äußert und sagt, eine falsche Polizeistrategie gefährdet ja in allererster Liste allererster Linie Polizisten. Und deswegen muss man sich das mal angucken, ob die falsch war. Daraus zu lesen, die Saskia Esken oder die SPD kritisiert die Polizeiführung zum Beispiel, finde ich auch falsch. Wo ist das Problem zu sagen, eine Polizeistrategie muss angemessen sein, damit sie auch Polizisten nicht gefährdet? So kann man das lesen, wenn man es unvoreingenommen liest. Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese Überhitzung der Debatte und dieses nicht genau hingucken und dieses immer noch eine Schippe drauflegen und sich immer noch ein bisschen überbieten, nur um irgendwie Wahrnehmung und Profilierung daraus zu schöpfen, ich finde, das ist ein großes Problem gesamtgesellschaftlich für unser Miteinander, weil dann so nach und nach irgendwie die Verständigungsgrundlage flöten geht. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Leute auf die Straße gehen und total radikalisiert sind und nicht mehr in der Lage sind, Situationen auf einer ganz neutralen Grundlage zu bewerten und sich dann entsprechend zu verhalten.
Markus Engert, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Danke.
Danke auch.
War aber gar nicht das Schlusswort, weil, wie das so ist beim Aufzeichnen, danach redet man ja meistens immer noch weiter, informell, mit dem Kollegen.
Das habe ich nicht mehr untergebracht, das habe ich vergessen, aber das wollte ich sagen. Der LKA-Präsident in Sachsen, der hat irgendwie einen Satz gesagt, den finde ich total super. Der sagt, wir ermitteln nicht gegen Linke, wir ermitteln gegen Straftäter. Und ich finde, das bringt es wirklich so ein bisschen auf den Punkt, das ist dem Polizisten relativ egal, wer den Stein wirft. Ob eine Polizeiführung tendenziell eher härter rangeht, wenn es eine linke Demo ist, vielleicht ist das sogar so. Das müsste man aber untersuchen. Ich habe es nicht untersucht und ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen kann man da auch nicht, kann man nicht so ein finales Urteil fällen zu.
So, das war aber jetzt wirklich das Schlusswort von Markus Engert. Und jetzt kommt noch mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes erstes Wochenende in 2020. Ich bin Philipp May. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin und tschüss.